Herrschaften, die Big Show 603, Zielgerade, das heißt für uns Tennis und wieder mit dabei von Sky, das ist Paul Häuser. Servus Paul.
Servus.
Und Jörg Almaroth. Servus Jörg. Jörg, ganz, ganz schwierige Thematik und wir wollen jetzt gar nicht so in die juristischen Details reingehen, aber wenn man sagt, dass Dirk Hordorf, der mächtigste Mann im Deutschen Tennisbund über das letzte Jahrzehnt, vielleicht die letzten zwei Jahrzehnte war, liegt man damit völlig falsch oder liegt man damit sehr nahe an der Wahrheit?
Sehr nahe an der Wahrheit. Also eigentlich ist das die Wahrheit. Das ist für jeden, der sich tatsächlich etwas besser mit dem deutschen Tennis auskennt oder beruflich damit befasst, das tun wir ja, liegt das auf der Hand. Also er ist der relevanteste deutsche Funktionär im internationalen Tennis, ist der am besten vernetzte Akteur ansonsten. Ja, das ist völlig klar. Und insofern ist das, ja gut, eben auch in verschiedensten Funktionen auf beim DTB, beim Hessischen Tennisverband und ja, auch noch in einer Trainerorganisation, die sich vor einigen Jahren gegründet hat, tätig. Also ja, eine Person, die viel Einfluss hat.
Ja, also wer es da draußen nicht mitbekommen hat, Dirk Hordorf hat seine Ämter und zwar auf Drängen des Deutschen Tennisbundes zurückgelegt, weil dann doch sehr schwerwiegende Vorwürfe im Raum stehen des Machtmissbrauchs. Wie gesagt, das Thema, ich möchte es gar nicht zu weit vertiefen, aber Paul, hast du in dieser Gemengelage was beizutragen oder wollen wir gleich nach Miami gehen? Haha, das ist ein schöner Ausweg, schöne Tür, die ich dir aufgemacht habe.
Ne, die Frage ist, falls Paul da nichts zu sagen will, die Frage ist ja tatsächlich, ob alles von allen Seiten erzählt worden ist. Ich glaube, es wird, da bin ich mir ziemlich sicher, nach den, zumindest sag ich mal, Gesprächen oder Informationen, die ich habe, ist diese Thematik noch nicht ausreichend durchleuchtet worden und ja, eine der großen Fragen ist ja, wie tragfähig ist tatsächlich dieses Konstrukt der Anschuldigung. Wer weiß, was noch alles kommt, ich wage es gar nicht zu sagen, aber Maximilian Abel als Kronzeuge, nun gut, eine schwierige Angelegenheit. Wenn man, was in den Berichten ja durchgeschimmert ist, auch sich vergegenwärtigt, dass es, bevor diese Veröffentlichungen dann passiert sind, es ja offensichtlich eine, wie soll man das nennen, einen Versuch gegeben hat, das außerhalb der Öffentlichkeit zu regeln, im Sinne von Geldforderungen. Und naja, das ist alles etwas schwierig, ne? Wie gesagt, und welche Interessen auf vielen Seiten hier eine Rolle spielen. Ganz, ganz, ganz schwierig. Also wie gesagt, ich bin da der Überzeugung, dass wir noch nicht alles kennen. Also in jeder Beziehung. Ne? Also das ist eine Geschichte, die jetzt erst angefangen hat. Die ist noch längst nicht beendet.
Ja.
Das ist es, Paul.
Sehe ich ganz genauso, Jörg. Und ich habe die Info, dass da auch noch was kommt. Also das auch, also erstmal Kompliment möchte ich sagen, auch an die Kollegen von NDR, Sportschau und SZ. Ja, da wird, glaube ich, auch noch eine größere Dokumentation sogar kommen im TV. Und ja, sicherlich auch die Rolle des DTB. Mhm. Es ist, wie Jörg gesagt hat, super schwierig. Es ist sehr, sehr komplex. Aber natürlich wurden da Fehler auch gemacht in der Kommunikation, jetzt in der Aufarbeitung der Geschichte. Das war am Anfang nur eine reine Präsidiumsinformation. Das war jetzt nicht sehr transparent. Man hat, also ich finde es ja große Klasse, dass auch Dietloff von Arnim dann ins Gefängnis geht, Maximilian Abel besucht, sich diese Geschichte anhört, aber es sind sicherlich jetzt schon ein paar Fragen offen, warum wurde genau diese Kanzlei ausgewählt. Es ist eine Anwalts- und Wirtschaftskanzlei, jetzt keine Kanzlei, die spezialisiert ist auf diesen Bereich, auch Prävention Ja, und die Kommunikation war jetzt in dieser Woche, fand ich dann schon gut. Der DTB ist dann in die Offensive gegangen, hat den Druck auf Dirk Hordoff erhöht. Jetzt ist er zurückgetreten. Das fand ich war gut. Sicherlich muss trotzdem die Frage sein, man weiß seit einem Jahr von diesen schweren Vorwürfen und er war jetzt ein Jahr lang noch im Amt. Und das sieht dann natürlich nicht gut aus. Auch klar, ja, wie Jörg das auch gesagt hat, ja, es ist ganz schwer, dieses Fehlverhalten nachzuweisen. Aber was jetzt diese großartige Recherche der Journalisten ergibt, sind ja zwei Namen, zwei, die richtig in die Offensive gehen, zwei, die sagen, sie wurden von Dirk Hordoff, ja, da psychisch und körperlich missbraucht. Und es gibt aber noch viel mehr. Es gibt noch andere, die wollen aber nicht genannt werden. So, und ich
Ja, es gibt
glaube,
allerdings auch noch andere, die auch von der anderen Seite ja noch da noch das befeuern werden. Es ist nicht nur die eine Seite, die da noch nachlegen wird. Ist jedenfalls mein Eindruck. Und wie gesagt, die Rolle des DTB, das ist ja wirklich noch mal eine Geschichte für sich. Das wird natürlich, auch wenn wir darüber reden, ist natürlich auch die Frage, welche Implikationen hat das tatsächlich? Also dieses Beauftragen dieser, ja, sachfremden Agentur
genau.
einerseits, dann ja, von dem Wegschieben hin zu der Privatangelegenheit des Trainers Hordorf und nicht sozusagen realisieren, dass das natürlich auch damit nicht getan ist, und dann gleich
Genau.
im nächsten Moment die Drohung zurückzutreten. Das ist natürlich nicht konsistent, das Ganze. Also da ist eben die Frage, man darf sich sicher sein, dass David Haggerty auch seine großen Krakenarme sozusagen oder Augen irgendwo hat, oder Leute, die ihm das zutragen. Das wird der Kandidatur von Dietlof von Arnim für den Chefposten bei der ITF nicht förderlich sein.
Das wäre genau meine nächste Frage gewesen, Jörg, weil ich glaube, dass es werden hier im Moment auch ziemlich viele offene Rechnungen bezahlt,
Ja,
finde ich,
das
ja.
ist richtig.
Ja, aber ich meine, gut, wenn es ist eine ganz, ganz schwierige Lage, und wenn die Vorwürfe stimmen, es sind schon ein paar grausliche Dinge, die ich da, oder eklige Dinge, die da zu lesen waren. Es wird nicht zu Ende sein. Die Geschichte ist nicht zu Ende erzählt, aber bald, Paul, ist die Geschichte von Miami zu Ende erzählt und man denkt immer, man fährt nach Florida, weil das Wetter dort beständig großartig ist. Als Baseball-Fan weiß ich, aber das Wetter ist nicht beständig großartig. Jetzt ist der Terminplan ein bisschen durcheinander gekommen. Das heißt, Carlos Alcaraz kann erst heute sein Viertelfinale gegen Taylor Fritz spielen. Und das heißt aber auch, dass Jannik Sinner für das Halbfinale dann eigentlich 24 Stunden mehr als 24 Stunden mehr Vorbereitungszeit gehabt hat. Ist das einfach Pech? Ist das Wettbewerbsverzerrung? Hätte man vielleicht dieses Spiel von, zumindest das Spiel von Alcaraz gegen Fritz, früher ansetzen müssen, damit eben nicht dieser große Abstand stattfindet? Nämlich heute als erstes Match, aber das erste Match wird er bei Sky übertragen, ist, glaube ich, Medvedev gegen Cerundolo.
Ja, ist schon okay. Wir spielen, ist nicht Best of Five, also das passt schon. Das ist alles in Ordnung. Man hat jetzt, ja, mit diesen 10-tägigen Masters-Turnieren hast du natürlich auch genügend Spielraum. Da darf es auch mal so einen Regentag geben. Das ist vielleicht dann auch für Rom zum Beispiel auch praktisch. Da gab es ja in der Vergangenheit dann auch immer Stress, können wir uns erinnern, dann, dass dann mal an einem Samstag noch Viertelfinale gespielt werden musste und noch ein bisschen aufgeholt werden musste und dann gab es zwei Spiele an einem Tag. Also das macht es jetzt für Rom, Madrid alles ein bisschen entspannter.
Ja, sicher.
Und ja,
Warum nicht
Miami.
auf München dann?
Ja, München hat ein Thema, das stimmt. München verstand ich auch.
Wenn ich mir überlege, dass du jetzt in Monte Carlo am 9. April, gut, Monte Carlo hin und her, und München Mitte April, das ist schon eine sportliche Veranstaltung irgendwie.
Ja, also
Ja,
wenn ich auf das Wetter heute draußen schaue, Paul, also hier, dann möchte ich mir nicht ausmalen, dass man hier in, ja, warte mal, in knapp 3 Wochen, ich freue mich ja auf das Turnier, aber es ist eine ganz schwierige Sache. Jörg, wer hat dich denn in Miami, egal ob Männer oder Frauen, bleiben wir bei den Männern, bislang am meisten beeindruckt? Ich habe da einen Kandidaten, von dem ich nicht dachte, dass er so viel besser geworden ist, aber wer hat dich bis jetzt beeindruckt?
Sag du doch erst mal.
Also ich finde... Ich finde, dass sich Jannik Sinner echt nochmal verbessert hat. Ich finde, er steht näher an der Grundlinie, der spielt zwischendurch mit so viel Geschwindigkeit. Er hat sich seine Stops wieder ein bisschen abgewöhnt, die schlechten Stops. Und ich bin echt beeindruckt, dass der jetzt zum zweiten Mal hintereinander beim Tausender im Halbfinale steht. Also muss ich echt sagen, Respekt. Also und ich billige ihm schon gute Chancen zu. Gegen Fritz hat er letzte Woche gewonnen, gegen Alcaraz hat er eine 2-3-Bilanz. Also mir gefällt der Sinner sehr, sehr gut.
Das würde ich unterschreiben. Und wenn man bei den Damen, bei denen ja man suchen muss nach Überraschungen oder nach irgendwelchen Knalleffekten, da würde ich natürlich schon sagen, Sorana Cristea, das ist einfach mal ein kleines blitzlichartiges Ding, wo du sagst, naja, ja, aus dieser Routine, die sich da so ein bisschen eben im Moment entwickelt hat, heraus. Und bei den Herren ist es abseits von Jannik Sinner die Amis feiern Chris Eubanks oder so.
Ist eine schöne Geschichte. Der wird wieder vorbei sein, ja.
Eben. Und ansonsten ist es natürlich etwas, wo man auch mal sagen muss, das vielleicht Schockierendste ist, wie sehr doch diese beiden Events Indian Wells und Miami in diesem Jahr so an dem breiten Publikum, wo ich den Eindruck vorbeigehen, weil natürlich kaum deutsche Beteiligung da ist einer wie Djokovic fehlt, einer Nadal fehlt. Man kann jetzt immer natürlich sagen, okay, da alle die dann nachrücken, alle Newcomer, alle Next Gen oder was weiß ich, aber wenn man ehrlich ist, guck mal in die Zeitung, was da drin ist oder was nicht drin ist. Es ist schockierend, wie sehr das am Publikum vorbeigeht.
Das ist es nämlich, Paul. Ja, man merkt gar nicht. Also Zverev fliegt also unerklärlicherweise mit 0 und 4 gegen Taro Daniel raus. Struff verliert gegen Dimitrov. Muss er nicht zwingend verlieren. Und Batsch ist das Interesse, wie ich finde, unverdientermaßen gering, weil wer Carlos Alcaraz mal Tennis spielen gesehen hat. Es ist jedes Mal wieder eine Offenbarung, auch gegen Tommy Paul. Gegen Lajovic ist er hinten raus ein bisschen fahrig geworden, aber Alcaraz ist jedes Mal eine Show und Paul, leider ist es so, dass hätte sich mehr Publikum verdient. Nicht, dass ich wüsste, was man was machen könnte.
Ja, absolut. Und genau das, was Jörg beschreibt, das macht es uns bei Sky nicht einfach, weil einfach, diese Begeisterung, die kommt gar nicht erst so richtig ins Rollen, kommt gar nicht auf, und dabei gibt es schon schöne Geschichten zu erzählen, und Alcaraz ist, wie du sagst, es ist einfach immer wieder eine Schau. Es ist einfach Wahnsinn. Und jetzt kann er hier das Sunshine Double gewinnen. Es sind tolle Duelle jetzt. Alcaraz gegen Fritz wird sicherlich interessant, auch wenn ich Alcaraz da schon deutlich vorne sehe. Und Alcaraz Sinner, sollte es dazu kommen, das ist ja auch wirklich, da könnte sich eine spannende Rivalität entwickeln. Und ich finde, Sinner läuft wirklich sehr, sehr unterm Radar. Wir dürfen nicht vergessen, der hatte Matchball gegen Alcaraz bei den US Open. Und ich glaube, wenn er dieses Match gewinnt, gewinnt er danach auch die US Open. Ich kann es nicht beweisen, aber mein Gefühl, weil er auch eigentlich, Wimbledon hat er schon super stark gespielt. Da hat er Alcaraz in vier souverän rausgenommen und war 2-0 Sätze gegen Djokovic vorne, hatte dann am Ende keine Chance gegen Djokovic trotzdem, aber er hat sich verbessert, wie du sagst, er steht noch offensiver an der Linie, körperlich hat er nochmal zugelegt, ich glaube Darren Cahill da ins Team zu holen, sicherlich, das hat alles irgendwie Hand und Fuß, jetzt sich quasi emanzipiert von Piatti, nächster Schritt gegangen, und Alcaraz braucht einfach einen Gegenspieler langfristig. Und das könnte Sinner sein. Zverev, mal schauen.
Ja. Das unterschreibe ich.
Ja.
Das ist auch sind auch zwei, die sozusagen zueinander passen. Ne? Einfach.
Genau. Super Match. Toll.
Ja, Hard-Hitting und absolut clean das ganze Spiel. Ich habe ehrlich gesagt Sinner das ist ja natürlich auch eine Erwartung, die man oft hat, dann, wenn jemand hoch, schnell hochkommt, dass auch dann ganz schnell die ganz großen Erfolge, das geht aber auch größtenteils ja nicht in dieser Zeit mehr. Und insofern, klar, es ist eine Evolution da, fast auch wieder ein bisschen typisch, ne, von dem Mann, der jahrelang praktisch den Aufbau bewerkstelligt hat und jetzt gibt es noch einen anderen Input und ja, das sorgt für Fortschritt und das ist gut. Und ja, also das ist ein Spieler, der mir von Anfang an einfach sympathisch war in seinem ganzen Auftritt und so. Und ja, da wünsche ich mir auch einfach, dass er eine gute Karriere hat.
Ja, also
absolut.
Überhaupt keine Frage. Und ich finde es natürlich auf der anderen Seite, auch bei Sinner mittlerweile, aber jetzt auch im Vergleich zu Holger Rune, Paul, finde ich es natürlich schon bemerkenswert, wie bei sich jemand wie Alcaraz über das ganze Spiel ist. Natürlich zeigt er Emotionen, aber man hat nie den Eindruck, dass er die Konzentration irgendwie verliert, sondern der weiß, das muss ich tun, um zu gewinnen und dieses Ziel verfolge ich. Vielleicht liegt es auch am Coach. Ich halte von Muratoglu als Coach genau nichts. Und Rühne fängt schon...
Ich halte viel von ihm.
Nee, ich nicht. Ich glaube, er ist ein kompletter Scharlatan, der sich super verkaufen kann. und ist vielleicht ein sympathischer Kerl. Aber wenn Rühne im zweiten Spiel gegen Taylor Fritz schon nach draußen mault in seiner Box, dann stimmt da was nicht. Und sowas würde Alcaraz nie machen. Deshalb Ferrero tops Muratoglu, sage ich, Paul. What say you?
Ja, sage ich nicht. Also doch, ich sage schon, Ferrero toppt ihn. Ich glaube, Ferrero hat natürlich Muratoglu was voraus. Und das ist, er ist einfach als ehemalige Nummer 1, als French Open-Sieger, hat er nochmal, glaube ich, einen anderen Zugang. Trotzdem ist, ich finde Muratoglu spannend. Und wenn Serena Williams so lange an deiner Seite ist und auf dich große Stücke hält, dann musst du schon was, dann musst du schon auch eine besondere Ansprache haben. Und dann musst du schon auch einen speziellen Zugang zu den Topstars auch haben. Ja, er kann wahnsinnig gut erklären. Ich finde ihn sehr, sehr charismatisch in seinen Videos. Kann sich super vermarkten, ohne Zweifel. Aber ja, das ist eine spannende Kombination mit Holger Rune. Und trotzdem, ich sehe das genauso. Rune, der hat viele Themen. Bin ich auch mal gespannt, das Stichwort Emanzipation. Da muss vielleicht auch mal irgendwann mal ein Schritt weg von der Mama, weg von dem alten Umfeld passieren. Vielleicht dann nur Muratoglu. Gleichzeitig, das ist ein Stinkstiefel und das tut auch der Tour gut. Das kann auch ein spannender Gegenspieler übrigens werden. Es könnte so ein interessantes Dreigespann werden. Rune, Sinner, Alcaraz, traue ich Rune absolut zu. Der hat das Zeug dazu. Er hat einen heftigen Drive. Also der sieht sich selber ja auf Augenhöhe mit Alcaraz und mit allen anderen, schon mit Djokovic, jetzt schon. Und ist ja natürlich noch eins drüber. Ist völlig, hat das ja noch überhaupt nicht untermauert. Aber trotzdem ein spannender Spieler. Und wenn der die Balance findet, die sucht er noch, dann kann es für ihn ganz weit gehen.
Jörg, du hast gelacht.
Es gibt ja nur zwei Dinge dazu. Also Muratoglu würde ich jederzeit als Marketingmanager, aber nicht als Sportdirektor einstellen. Und zweitens, was Rune angeht, es gibt nicht die Pflicht, nett zu sein. Also in der Tat, in der sage ich mal, dramaturgischen Besetzung brauchst du auch jemanden, der, ja, ich meine, ich habe das im letzten Jahr auch ein bisschen zum Beispiel in Halle miterlebt, auch ein bisschen hinter den Kulissen. Es ist schon crazy, die ganze Truppe. Die Rune und ja, also gut. Wohin das führt, ich weiß es nicht. Auch der Weg eben gegen den Strich zu bürsten und was weiß ich nicht, alle möglichen Schlagzeilen rauszuhauen und sich schon im Kreis der großen drei künftig zu sehen, ist alles erlaubt. Nur, wie gesagt, die Fallhöhe danach ist eben umso größer.
Wir werden ihn in München sehen, Taylor Fritz übrigens auch. Ich freue mich sehr drauf. Rühne ist ja Titelverteidiger und wird dann bei -4 Grad und Graupelschauern in die zweite Runde nach dem Freilos bestreiten. Ich schaue ihm gerne zu. Er kann die Vorhand in einer Art und Weise beschleunigen, dass ich jedes Mal denke, wie macht er das? Wie sauber muss dieser Treffpunkt sein? Aber er hat halt verglichen mit Alcaraz schon noch unglaubliche Lücken in seinem Spiel. Zweiter Aufschlag, Rückhand. Ja, mal schauen, ob der große Marketing-Guru oder nach Paul Häuser, der größte Trainer der Tennisgeschichte, Patrick Muratoglu, das richten kann. Nein, Paul, ich habe dich schon richtig verstanden.
Nein.
Ja, ich hab dich schon richtig verstanden. Gut, das war's mit der Big Show 603. Danke, Paul. Danke, Jörg. Nächste Woche sehen wir uns und hören wir uns wieder.